Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir alle spüren es, wir leben schon in einer besonderen Zeit, in der wir, die wir jetzt gerade so erleben. Was wir eben gerade gesungen haben, freue dich, Seele. Da merken wir so, das ist alles so ein bisschen angespannt, ne? Und wir sitzen nur da, wir können nicht laut mitsingen, die Osterbotschaft weit wirklich hinausschallen lassen. Wir spüren, es ist eine besondere Zeit. Vieles, was uns selbstverständlich war, ist nicht mehr einfach so klar. Und das beschäftigt uns eigentlich schon eine lange Zeit. Ich habe mal einfach nur so ungefähr gut 30 Jahre zurückgeschaut und mal geguckt, was ist in dieser Zeit eigentlich alles passiert? Und wie merken wir mit einem Mal, wie sich dieses Zeitalter so darstellt? Ich denke nach so diese Zeit nach der politischen Wiedervereinigung, nach der Wende, dem Zusammenbruch der beiden starren politischen Blöcke. Da haben viele gedacht, dass nun ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands für alle einziehen würde. Jetzt könnte man sich vertragen, jetzt könnte man gut miteinander leben und jetzt würde das eigentlich alles viel, viel besser sein. Aber das dauerte nicht lange. Viel zu viel ging in dieser Zeit in die Brüche. Und die Versuchungen und die Verunsicherung war allgemein zu spüren. Dann kam da, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, dann kam da der Irakkrieg Anfang der 90er Jahre. Und es war eine unglaublich angespannte Situation. Was werden die wohl für Waffen haben und werden sie die westliche Welt angreifen? Ich weiß noch, wie stark das auch in unserer Gemeinde die Leute verunsichert hat. Und als das dann scheinbar glimpflich abgegangen war, dann kam der 11. September 2001. Und mit einem Mal war alles in der Welt anders. Der islamische Fundamentalismus mit schlimmen Anschlägen brach sich Bahn und ist bis heute in vielen Ländern ein ganz großes Problem. Man könnte noch ein paar Dinge dazwischen drin reinführen und jetzt mit einem Mal leben wir in einer weltweiten Pandemie und niemand weiß, wie lange das gehen wird und ob jemals alles wieder so werden wird, wie es war. Und die Frage ist ja zu stellen, ob es denn gut wäre, wenn alles wieder so wird, wie es mal war. Darüber machen sich Leute, kluge, gescheite Leute, Gedanken. Und wir spüren, dass auch führende Politiker keine deutliche Antwort haben. Und wie das Stimmengewirr aus allen digitalen Ecken, die es irgendwo so gibt, immer unübersichtlicher wird und immer heftiger. Es sieht so aus, als wenn die Zukunft der Welt von einer undurchdringlichen, unheimlichen, ja angsterfüllten Dunkelheit angefüllt ist. Wobei das alles ja nicht neu ist. Ich wurde an eine kleine Begebenheit erinnert, die ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt habe, die am Rande der Geschichte so stattgefunden hat, ganz kleine Geschichte in einem Arbeitszimmer am 12. Dezember 1968. Da fand die Frau von dem großen Theologen Karl Barth morgens ihren Mann tot im Sessel sitzen, in seinem Arbeitszimmer. Er war ganz plötzlich gestorben. Und dieser große Theologe, der eine ganz große theologische Dogmatik herausgegeben hat, mit, ich weiß nicht, jeder Band hat so 1000 Seiten ungefähr, und das sind, glaube ich, 12 Bände oder so. Also unglaublich viel, kreativ und ein bedeutender Mann. Der saß dort und er hatte, das wurde dann im Nachhinein deutlich, am Abend vorher noch 2 Telefonate geführt. Eines dieser Telefonate war mit seinem Freund Eduard Thurneisen, auch ein Theologieprofessor. Und Thurneisen erzählte ihm und berichtete ihm von den Dingen, die er gerade an der Universität erlebt hatte. Es war gerade die Studentenrevolution dort. Die Studenten saßen auf den Kathedern, anstatt die Professoren dorthin zu lassen, erzählten den Professoren, die reinkamen, irgendwelche Dinge, die sie gerne loswerden wollten und ließen die nicht mehr zu Wort kommen. Und Thurneisen war total deprimiert und erzählte das dem Karl Barth. Und als sie da so eine ganze Weile drüber gesprochen haben, wie dunkel diese Zeiten sind und wie schwierig das alles ist, dann sagte Karl Barth, und das war der letzte von ihm überlieferte Satz, aber sagte er, Eduard, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Es wird regiert. Nicht in Moskau oder in Washington oder in Peking oder von irgendeinem Virus oder von Virologen oder wem auch immer es sein könnte. Nein, es wird regiert und zwar von ganz oben, nämlich aus dem Himmel. Da ist einer, der hat die Hand, die Geschichte in der Hand. Es war das letzte Wort dieses großen Theologen und vielleicht eins seiner wichtigsten Worte. Es wird regiert. Und genau davon handelt auch unser heutiger Predigttext aus der Offenbarung, Kapitel 5. Hören Sie zunächst diesen Abschnitt. Ich sage, gebe zu, auch wieder nicht ganz einfach. Und von daher müssen wir uns den nachher noch mal so ein bisschen im Einzelnen dann vornehmen. Aber jetzt einfach mal im Ganzen. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Das ist also eine Vision, die der Prophet Johannes hat und die er jetzt so beschreibt. Und es kam und nahm das Buch, also das Lamm kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch, aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 1.000 mal und 4.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Herr, segne an uns dieses Wort, das du uns heute für diesen Tag gibst. Amen. Ihr Lieben, es wird regiert. Dabei ist ja die Frage ganz entscheidend, von wem regiert wird. Wer ist es, der regiert? Ich glaube, das ist so entscheidend, das wissen wir sehr bald, sodass wir einfach auch uns überlegen können, wen wollen wir denn gerne, dass derjenige regiert. Und bald haben wir wieder die Möglichkeit einer Wahl und dann geben wir das entsprechend aus und können das entsprechend unsere Stimme abgeben. Und der, der die meisten Stimmen bekommt, der regiert dann. Und das hat dann Auswirkungen, wer regiert. Da gibt uns der Seher Johannes einen Blick in den himmlischen Thronsaal. Wir haben mit diesem Bibelabschnitt sozusagen eine Audienz an allerhöchster Stelle. Und sehr schnell merken wir, dass die gebrauchten Bilder mit dem zu tun haben, was wir am Karfreitag aus dem Alten Testament schon gehört haben. Und was die Osterbotschaft insgesamt bestimmt. Unser heutiger Bibelabschnitt ist in der neuen Predigttextordnung verrutscht worden, verrückt. Der war früher am ersten Advent da. Da geht es um die Ankunft dessen, der die Welt regiert. Und jetzt ist er auf den Ostermontag gerückt worden und der ist auch etwas verkürzt worden. Und damit wird die Aussage sozusagen fokussiert auf eine Gestalt, die dort im Thronsaal ist. Eine Gestalt, die zunächst mal eigentlich unscheinbar ist. Und zwar ist das, so sieht es der Johannes, ein Lamm. Ein Osterlamm, so könnten wir es sagen. Ich sah mitten bei dem Thron ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und wir erinnern uns, davon war auch am Karfreitag beim Propheten Jesaja die Rede, in Jesaja 53. Dort hieß es, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Da merken wir mit einem Mal, das Alte Testament ist wichtig, um das Neue zu verstehen. Und da kommt dieses Bild von einem Lamm. Es ist ja kein wirkliches Schaf, sondern es ist einfach ein Bild dafür, was aus dem Alten Testament kommt und was nun aufgenommen wird in das Neue Testament und in der Offenbarung. Und wo deutlich wird, dass, was die Christen damals am Anfang unserer ganzen Zeit, unseres ganzen Zeitalters, die ersten Christen, was sie hinter der Gestalt sahen, nämlich Jesus. Der am Kreuz von Golgatha für uns, so sagt es das ganze Neue Testament, für uns zum Opferlamm wird. Er ist geschlagen, er ist getötet. Aber, und das ist die Botschaft von Ostern, aber er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist zum Himmel aufgefahren, aufgenommen worden. Und er steht an dem Thron Gottes und regiert die ganze Welt. Da wird uns eine Sichtweise gegeben, weg von Karfreitag und von der scheinbaren Niederlage, weg von allem Unverständlichen, wo wir denken, wie kann das wohl gewesen sein mit der Auferstehung, hin in die Ewigkeit, hin in die Herrlichkeit bei Gott. Jesus, der an dem Thron steht. Und nun haben wir Audienz im Himmel, und diese Audienz im Himmel macht deutlich, Jesus ist da. Das zweite, Jesus sieht durch. Und das dritte, Jesus steht zu uns. Die Botschaft von Karfreitag lautet, Jesus stirbt für uns. Die Botschaft von Ostern lautet, er ist nicht im Tod geblieben. Jesus lebt und er ist nicht irgendwo in Judäa oder Galiläa geblieben und dort irgendwann auch wieder gestorben, sodass wir heute vielleicht sein Grab betrachten könnten. Nein, er ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren, und nun dürfen wir hineinschauen, und Johannes erlebt das und sieht das, eine Vision, die Gott ihm schenkt, hineinschauen in das, was dort im Zentrum aller Geschichte passiert. Es wird regiert und dort sitzt einer auf dem Thron, der die Welt in seiner Hand hat. Er ist das Zentrum der Geschichte, so singen wir es in einem unserer Lieder. Er ist das Zentrum der Geschichte. Nicht umsonst rechnen wir unsere Zeitrechnung von vor Christus und nach Christus. Im Zentrum der Geschichte, da ist er. Da ist die Auferstehung von Jesus. Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder noch lesen, wie sich damit eine Epoche verändert. Wie die Weltgeschichte ein neues Zeitalter bekommt, genau an dieser Stelle. Er ist bei Gott und er regiert die Welt. Die 24 Ältesten, so heißt es hier, die 24 Ältesten, Gestalten aus dem Alten und Neuen Testament, fielen nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk und sie sangen ein neues Lied. Und dieses Lied heißt, du bist würdig. Es ist ein Loblied, was sie ansingen. Es ist eine Huldigung dessen, der die Macht hat. Du bist würdig. Und jetzt kommt's, wozu das du würdig bist? Zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Dieses Lamm mitten in dem Thronsaal Gottes ist nicht nur räumlich im Mittelpunkt, sondern dieses Lamm steht im Zentrum allen Geschehens hier im Himmel. Nun müssen wir uns das so ganz klein bisschen nochmal vorstellen. Alte Zeit, Bücher, ein Buch oder ein Dokument. Und dieses wird versiegelt. Und wenn man ein versiegeltes Schreiben bekam, dann zeigte dieses Siegel, das, was hier drin steht, hat noch niemand gelesen. Das darf auch kein anderer lesen, als der, der es in Empfang nehmen soll. Und wenn das ein anderer aufbricht, dieses Siegel, wird er dafür bestraft, wenn es wichtige Sachen waren, sogar zum Tode bestraft. Der hier die Rede, der von dem hier ist, der bekommt ein Buch, das hat sogar 7 Siegel. Und niemand darf das öffnen. Niemand ist kompetent genug, da tatsächlich einzugreifen. Aber Jesus, dieses Lamm Gottes, er ist würdig, zu brechen, die Siegel, das Buch aufzutun und dann zu entscheiden, was daraus kommt. Dieses Land in der Mitte des Thronsaals ist berechtigt dazu. Er ist das Zentrum der Geschichte. Der gekreuzigte Jesus Christus, der zum Zentrum der Erlösung geworden ist. Dieses Lamm ist nicht mehr das wehrlose Opferlamm. Es hat die Zeichen großer, vollkommener Stärke. Dieses Lamm wird verehrt und gepriesen von den Thronwesen und allen Lebewesen des Universums. Solche Verehrung steht Gott allein zu. Nur Gott kann das eigentlich einfordern. Aber hier wird es dem Lamm dargebracht. Und damit wird deutlich, der gekreuzigte, auferstandene Christus ist erhöht und wird zu Gott selber. Deswegen bekennen wir uns zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn und zu Gott, dem Heiligen Geist. Es heißt weiter, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten herum. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel tausend mal tausend. Sie sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Ehre und Lob und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird uns deutlich, was Ostern wirklich bedeutet. Hier wird Weltgeschichte deutlich. Es wird klar, wer hier regiert. Vor diesem Herrn werden sich alle Knie beugen müssen. Es wird ja hier so beschrieben, als wenn überhaupt nichts ausgenommen ist. Das ganze Universum, egal ob im Himmel, unter den Wolken, über den Wolken, im Meer, auf der Erde, egal wo es ist, alles ist ihm untertan. Alles wird sich vor ihm verbeugen. Und auch wenn man davon heute noch wenig sieht, gilt es doch, das ist die Botschaft, die wir heute Morgen hören, diese göttliche Eigenschaft gibt dem Lamm die Vollmacht, eine geheimnisvolle, siebenfach versiegelte Rolle zu öffnen. Und damit sind wir bei dem zweiten. Jesus sieht durch. Er öffnet diese Siegel. Er öffnet das Buch. Die 7 Siegel, sie stehen für vollständige Verschlossenheit. Da kann nur der drin lesen, der von höchster Stelle dazu bestimmt wird. Ich lese ab und zu mal so, oder ich höre ab und zu mal so Hörbücher. Also, die mich kennen, wissen, das sind meistens Krimis. Und wenn man da so Krimis hört, dann gibt es da immer so, geht es da so um Geheimdienste. Und dann gibt es immer so Geheimhaltungsstufen, Sicherheitsstufen. Und dann sagt er, abgelehnt, Sicherheitsstufe zu klein, du kommst da nicht mehr rein. Und dann muss man eine höhere Autorität bringen, eine umfängliche, die letzte Sicherheitsstufe, die dann vielleicht nur noch der oberste Chef eines Geheimdienstes hat, der dazu noch Zugang hat. Wer diese Schriftrolle öffnen darf, kennt und kontrolliert den Lauf der Weltgeschichte. Der hat die allerhöchste Sicherheitsstufe. Und diese Weltgeschichte ist leidvoll und führt schließlich zum Untergang. Aber die Offenbarung macht deutlich, nicht der Untergang ist das Letzte, nicht Leid und Verfolgung ist da, auch wenn das bei den Christen in der damaligen Zeit, bei dem Seher Johannes, ja eine ganz wichtige Rolle spielte. Die wurden verfolgt, wirklich brutal verfolgt. Aber es ist nur ein Anfang. Am Ende des Tunnels, da ist ein Licht. Ein strahlendes Licht, Licht des Lebens und der Freude. Denn am Ende der Weltgeschichte steht Jesus, der Gottes große neue Schöpfung herbeiführen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. In Offenbarung 21, am Schluss der Bibel, da wird uns davon nochmal etwas berichtet. Von dem neuen Himmel und der neuen Erde. An dem es kein Leid mehr geben wird, keine Tränen, kein Geschrei, keinen Tod. Das ist der Kern der Offenbarung. Es wird nicht leicht sein, macht die Offenbarung deutlich. Es wird nicht leicht sein, sich zu Jesus zu stellen. Aber wer durchhält bis zum Schluss, der hat das Bürgerrecht in Gottes neuer Welt. Der gehört dazu. Wir leben in einer Zwischenzeit zwischen Karfreitag und der Wiederkunft Jesu, dem neuen Himmel, der neuen Erde. In einer Zwischenzeit zwischen Kreuz und Neubeginn. Unser Abschnitt zeigt, dass der weitere Geschichtsverlauf unter der Kontrolle dessen verläuft, der sich für die Menschen geopfert hat und der von Gott her die Macht bekommen hat, jetzt das Buch zu öffnen und danach wirklich die Heilsgeschichte Gottes laufen zu lassen, zu bestimmen. Es wird regiert. Er gibt das vor, was tatsächlich passieren wird. Und dann sind da 7 Hörner. Ja, das macht so etwas deutlich, eine große Stärke, eine große Macht. Dann wird da sogar von 7 Augen ist dann die Rede. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man, könnte man sich das so vorstellen, da gibt es keinen toten Winkel, in dem irgendjemand von uns so durchschlüpfen kann und nicht gesehen wird, nicht erkannt wird. Jesus kennt uns alle. Und in dem irgendjemand seiner Jünger irgendwie aus dem Netz fallen könnte, nein, Jesus sieht das, er weiß das. Und dann sagt er so, und niemand, trotz allem, was passiert, trotz aller Not, die da sein wird, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und damit sind wir bei dem dritten. Nämlich, Jesus sieht durch und er steht zu uns, obwohl er durchsieht. Obwohl er uns kennt, obwohl er weiß, wer wir sind. Jesus Christus, er allein kann die 7 Siegel brechen. Er allein ist es, der diese Welt vollenden wird, wenn offenbar wird, dass er mit der Sünde abgerechnet hat und dass das Leben sich durchsetzt. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Aller Weltenden. Die Machtfrage ist geklärt. Auch wenn es oft gar nicht so aussieht. Oft, wenn wir denken, ja, da geben uns Leute irgendwas vor und die haben so Regeln und ob uns die gefallen oder nicht, wir müssen uns danach richten. Ja, aber die letzte Machtfrage ist geklärt. Hat Jesus geregelt. Er hat überwunden, wo noch Krankheit und Not sind, wie auch immer diese Krankheiten und diese Nöte heißen mögen. Er hat überwunden. Und er wird einmal bei seiner Wiederkunft alles vollenden. Und liebe Freunde und liebe Schwestern und liebe Gemeinde, das gilt es ja durchzuhalten. Das gilt es ja in unseren Alltag reinzubringen. Wer hat das letzte Wort in unserer Geschichte? Und dann können manche haben dann große Sorge vor dem Islam. Ja, könnte sein, dass da der islamische Fundamentalismus und Terrorismus noch eine viel stärkere Rolle spielt. Aber das wird nicht das letzte Wort sein. Manche haben Angst vor der großen Klimakatastrophe, aber das wird nicht das letzte Wort sein. Früher war viel stärker nochmal die Angst vor den Atomwaffen, die rechts und links standen, Ost und West. Es wird nicht das letzte Wort sein. Wir merken es mit einmal, wir spüren es, dass da noch etwas anderes ist. Er wird einmal bei seiner Wiederkunft alles vollenden. Das heißt nichts anderes, als dass er die verlorenen Menschen, dich und mich, zurückbringt zum Vater, wenn wir das wollen, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Nichts anderes, als dass er deine Tränen trocknet, wenn es heißt, es wird keine Tränen mehr geben, kein Geschrei. Deine Trauer wird getröstet, deine Schmerzen wird er wegnehmen. Und die Schmerzen können ja sehr, sehr entmutigend sein, können uns ja kaputt machen. Und dann kann alles Gute, was wir hier schon erfahren dürfen, ein Vorgeschmack sein auf den Himmel und Gewissheit geben, ja, Jesus steht zu mir. Nicht nur hier, wenn es mir gut geht, sondern in Ewigkeit. Lasst uns unser Leben mit all den ungelösten Siegeln, die wir vielleicht auch noch erkennen, wo wir denken, das ist so zugepackt, das weiß ich noch nicht, was da alles wird. Ja, unsere Zukunft ist noch versiegelt, wissen wir ja alle nicht. Lasst uns das alles ihm anvertrauen und lasst uns seinen Weg vertrauen, seinem Wort vertrauen, das uns auch durch dunkle Zeiten führen will. Der den Weltlauf und das Chaos der Geschichte überblickt und lenkt. Der die Geschichte in seiner Hand hat und der die Gerichte aufruft und die Tiefpunkte zu ihrem Ende bringt. Er steht auf unserer Seite, auf deiner und auf meiner. Und jetzt kann ja jeder seinen eigenen Namen dort einsetzen. Er hat alles für mich getan. Er ist auch heute immer wieder für mich da. Und ich darf mich ihm anvertrauen. Er hat den Durchblick durch die Geschichte und er weiß auch, was wir brauchen, was jeder von uns braucht, was du brauchst in deiner Situation und was deine Zukunft betrifft. Was immer folgen mag, er überblickt und lenkt die Reise unseres Lebens. Wenn wir ihm uns anvertrauen, das Ziel steht ja jetzt schon fest. Am Ende des Tunnels ist Licht. Da steht der Thronsaal Gottes, in den wir durch sein Wort schon mal schauen dürfen und auf den wir uns heute schon freuen dürfen und auf dem wir unterwegs sind und auf dem er uns begleitet. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Er selber kennt uns und er weiß um uns.